ein herzliches Shalom. Wir stehen am Abschluss der Allianz Gebetswoche und über die Abende verteilt war der Schabbat im Mittelpunkt der Begegnungen und Gebete. Ich bin persönlich ganz neu aufmerksam geworden auf diesen Schabbat, diesen Ruhetag, den die Juden feiern. Denn dieser Ruhetag ist nicht einfach ein religiöser Wochentag unter vielen, neben dem Sonntag der Christen und dem Freitag der Muslime und was weiß ich, wer noch irgendwas in der Woche feiert. Nein, der Schabbat ist der religiöse Feiertag in der Woche, der in der gesamten Menschheit völlig neue Maßstäbe gesetzt hat. Und ich sage auch warum, weil er die Machtverhältnisse und die gegenseitige Ausbeutung in jeder Gesellschaft dieser Welt sprengen will. Vor weit über 3000 Jahren, da hat das jüdische Volk damit angefangen, alle 7 Tage eine Pause zu machen. Das war, als sie aus Ägypten hinausgeführt wurden, und zwar heraus aus der Sklaverei, und das auch noch von Gott höchstpersönlich. Dieser Gott, der Gott Israels und auch der Gott der Christen, ist damit kein herrschsüchtiger Typ mit dem ständigen Hang zur Unterdrückung der Menschen, damit sie ja bloß machen, was er sagt. Sondern der Gott Israels ist der Befreier Gott der geschundenen Sklaven, die er dann zu seinem persönlichen Volk macht. Und bis heute feiern darum Juden genau das am Schabbat. Einen Tag, an dem die Knechtschaft ein Ende hat. Und der Schabbat wird folgendermaßen beschrieben, also innerhalb der 10 Gebote zum Beispiel. 6 Tage lang sollst du arbeiten, aber am 7. Tag sollst du aufhören. Schabbat bedeutet aufhören. Und da soll alles aufhören, sich abzumühen, vom Bundeskanzler bis zur Erstklässlerin. Und da soll auch keiner jemand anderen rumschicken oder Befehle erteilen. Am Schabbat gibt es keinen mehr, der Befehle befolgen muss und keinen mehr, der befehlen darf. Um mal kurz ins Detail zu gehen, ein Vater darf seine Tochter bitten, ihm ein Glas Wasser zu bringen. Aber darf es ihr nicht befehlen. Im Denken des alten Orients geht es noch viel weiter und geht viel tiefer, wenn wir uns das klar machen. Der Hausvater, der alles zu sagen hat, der darf nichts dem Rest befehlen. Nicht seinem Sohn, also ich gehe jetzt mal der rechtlichen Befehlsfolge nachher, nicht seinem Sohn, nicht seiner Frau, nicht seiner Tochter, nicht seinen Geschwistern, nicht den Kindern seiner Geschwister, nicht seinem Sklaven, nicht dem Sohn seines Sklaven, nicht seiner Sklavin, nicht der Tochter seiner Sklavin, nicht dem Esel, nicht dem Ochsen und so weiter und so fort. Keiner darf jemand anderen was befehlen. Es ist Ruhe. Das ist Ruhe am Schabbat. Das bedeutet, Gott bewahrt seine Schöpfung, das ist die Intention dieses befreienden Gottes, Gott bewahrt seine Schöpfung mitsamt Menschen und Tieren davor, dass sie sich kaputt arbeiten. Der Schabbat ist eine Warnung an alle Chefs dieser Welt, seine Arbeiter auszubeuten. Gott stellt sicher, dass letztendlich keiner über einen anderen uneingeschränkt herrschen soll. Das ist sozusagen das Gebot hinterm Schabbat. Jeder darf sich ausruhen. Diese letzte Schutzgrenze für Menschen, die gab es im Altertum, also vor 3000 Jahren, nirgends auf der ganzen Welt. Ja, man hat sich natürlich nach verschiedenen Zeiten orientiert und hat irgendwelche Feste gefeiert oder so, nach der Mondphase, ja, hat man irgendwas eingerichtet, dass man jeden Monat einmal irgendwas beachtet hat oder nach der Sonnenphase, ein Jahresumlauf der Erde um die Sonne und so weiter oder der Tagesrhythmus, ja, ist ja klar, dass man den irgendwie sich einteilt. Aber der Sieben-Tages-Rhythmus, der hat in keiner natürlichen Konstellation oder irgendwo in der Natur einen Ursprung, sondern allein in diesem göttlichen Gebot an seine Menschen. Schon deswegen ist der Schabbat so etwas Herausstechendes im Altertum. Der Schabbat sprengt die Machtverhältnisse in dieser Welt. Der Schabbat ist also, so sehe ich das, eins der größten Zeichen dafür, dass Gott wirklich barmherzig ist, dass er wirklich ein Befreiender ist. Das Schöne an so einem freien Tag ist, der Mensch hat Zeit, sich außerdem mit seinem Befreier zu beschäftigen. In den 10 Geboten heißt es, du sollst den Feiertag heiligen. Und das heißt nicht nur, ruht euch aus, sondern auch, denkt an die Taten, die Gott vollbracht hat, als er euch aus der Knechtschaft befreit hat. Denkt daran, lest nach, erinnert euch, tauscht euch aus. Und Jesus, der Sohn Gottes, der ist noch mal weitergegangen an diesem Punkt. Der hat das noch auf eine höhere Spitze getrieben. Der setzt noch einmal ganz neue Maßstäbe in Sachen Befreiung. Jesus hat als Jude ganz selbstverständlich die Befreiung aus Ägypten gefeiert im Pesachfest. Und er hat ganz selbstverständlich den freien Tag des Schabbat gehalten. Und er hat an seinem eigenen letzten Pesachfest oder Passafest mit seinen engsten Vertrauten, den 12 Jüngern, während dieses letzten Festes, während der Feier gesagt, dass er getötet werden wird, aber auch wieder lebendig gemacht werden wird. Er wird den Tod besiegen. Diesen Moment, diese Feier nennen wir als Christen das letzte Abendmahl. Und im Abendmahl, da feiern wir heute nicht mehr nur diese Befreiung der Sklaven aus Ägypten oder überhaupt die Befreiung aller Sklaven an einem Tag der Woche, sondern die Befreiung der Menschen aus der Macht des Todes. Und während dieses Essens, so schreibt es Markus, hat Jesus noch Folgendes dabei erwähnt. Erst in der neuen Welt mit einem neuen Himmel und einer neuen Erde und wenn wir alle mit ihm auferstanden sein werden von den Toten, dann wird er wieder feiern mit uns. Und das wird der ewige und wahre Schabbat sein. Ich vertraue Gott, dass spätestens nach unserem Sterben wir das erleben werden. Jesus Christus gibt uns endgültige Freiheit. Hin auf eine Zukunft, in der wir mit Gott wohnen werden. Jeder Schabbat und jedes Abendmahl, das heute also Menschen auf dieser Erde, in dieser Welt feiern, sind ein Vorzeichen, ein Vorausblick auf den ewigen Schabbat mit unserem Gott. Das ist Schabbat. Dieser guten Botschaft kann man jetzt natürlich vertrauen oder auch nicht. Schabbat oder Abendmahl kann man feiern oder auch nicht. Und es ist natürlich so, nicht jeder Mensch kann das genießen, aus den verschiedensten Gründen, kann den Genuss empfangen, den der Schabbat oder das Abendmahl oder Gottesdienst oder Sonntag bietet. Nicht jeder Mensch kann das glauben, dass Gott in die Freiheit führen will. Und dennoch dürfen wir festhalten, dass diese Worte Gottes und diese Gabe Gottes an uns gilt. Das Wort Gottes hat Kraft und ist in der Lage, Menschen zu verändern. Aber dieses Wort, diese Gabe, dieses Schabbatgebot kann man nicht erzwingen. Dieses Wort zwingt nicht. Zum Vertrauen kann man niemanden zwingen. Wie absurd. Vertrauen kommt allein aus einem Versprechen, das auf mich und auf dich zukommt. Und Gott hat ein großes Versprechen für uns Menschen. Du sollst trotz deines wilden Lebens eine ewige Ruhe haben. Und zwar eine ewige Ruhe, die aber schon jetzt dein Leben frei macht und dir Ruhe gibt. Der Hebräerbrief im Kapitel 4, Abvers 9, der erklärt es folgendermaßen. Auf Gottes Volk wartet noch eine Zeit vollkommener Ruhe, die wahre Schabbatfeier. Denn wer an Gottes Ruhe Anteil bekommt, darf von all seiner Arbeit ausruhen, genauso wie Gott ruhte, als er alles erschaffen hatte. Setzen wir also alles daran, an dieser Ruhe teilzuhaben. Mit diesen Worten will ich euch heute Mut machen, nach dieser Ruhe zu suchen. Immer wieder bewusst in diese Ruhe einzugehen. Dieser Gott, der mit seinem schöpferischen Wort diesen Schabbat in die Menschheit setzt, der ist kein Gott der Attraktionen und ist kein Gott der übernatürlichen Wunder. Betonung auf übernatürlich. Gott ist einer, der befreit, der Lasten mitträgt und zur Ruhe führt, und zwar mitten in unserem natürlichen Leben. Setz alles daran, diese Ruhe vor Gott zu finden. Und das wird dein Leben verändern. Und lass dich durch nichts davon abbringen. Der Schabbat ist Gottes Gabe für uns Menschen. Tritt ein in Gottes Ruhe. Vertrau dich ihm an. Mach dein Herz nicht hart gegenüber dieser Ruhe. Verpasse nicht die Chance auf diese Ruhe. Öffne dich diesem Gott. Dieser sehr dringende Hinweis, der scheint sehr berechtigt zu sein, denn der Hebräerbrief geht weiter an dieser Stelle. Ich lese gleich weiter, was er erklärt, und verknüpft das nochmal ganz stark mit dem Wort, das von Gott ausgeht in dieser Sache. Ich lese weiter ab Vers 11b. Und lassen wir uns den Ungehorsam jener früheren Generation als warnendes Beispiel dienen, damit wir nicht wie sie zu Fall kommen. Also es gibt wohl auch negative Auswirkungen davon. Denn eines müssen wir wissen, Gottes Wort ist lebendig und voller Kraft. Das schärfste beidseitig geschliffene Schwert ist nicht so scharf wie dieses Wort, das Seele und Geist und Mark und Bein durchdringt und sich als Richter unserer geheimsten Wünsche und Gedanken erweist. Wenn Gott ein Wort spricht, wenn Gott etwas sagt, dann wird etwas lebendig. Wo Gott etwas ausspricht, da entsteht Leben. Über die Sklaven in Ägypten hat Gott gesagt zu Mose aus dem Dornbusch: Ich habe ihr Geschrei gehört und jetzt werde ich sie herausführen aus der Knechtschaft. Und er hat es getan. Sein Wort ist zu einer lebendigen Tat geworden. Gottes Wort ist lebendig und voller Kraft. Es gibt nichts, was Menschen so tief und so scharf trifft, wie das Wort Gottes, das lebendig macht. Wenn Gott auf dich trifft, dann sagt er: Ich will dich durch meinen Sohn Jesus Christus herausführen in die Freiheit, aus der Macht des Todes hinein in meine Familie, heraus von den Toten ins Lebendige. Und die Frage ist, kannst du das glauben? Es ist eine Frage an dich, mit der du dich beschäftigen musst. Kannst du das glauben? wenn Gott auf dich trifft, dann stellt sich dir diese Frage. Und deine geheimsten Wünsche will Gott, deine geheimsten Gedanken will Gott untersuchen. Hier geht es nicht um Geheimhaltung, sondern hier geht es um das, was ganz tief in mir ist, wo ich sage, wo kann ich glauben, muss ich zweifeln, was erzähle ich niemandem? Ja, es geht hier um die, das sind die geheimsten Wünsche. Da geht es nicht um, dass ich Gott, vor Gott etwas verheimlichen will, sondern das, was mich tief glauben lässt oder eben nicht glauben lässt. Diese geheimsten Wünsche will Gott untersuchen und um dich werben, bis du mit ihm gehst. Gott will gewinnen. Gott will zum Leben gewinnen. Der Richtergott, von dem wir also hier hören, der untersucht und der erforscht dich. Der zwingt nicht, sondern er gibt ein Versprechen und sucht nach dir. Wie ein Untersuchungsrichter und nicht wie ein Scharfrichter. Er sucht eifrig nach dir. Gott will dich nicht hinrichten, sondern herrichten. Und diese wichtige Unterscheidung, und dass wir uns das immer wieder klar machen, dass dieser Gott des Lebens uns Leben geben will. Wer will uns sonst Leben geben? Und warum wird eigentlich immer von so einem dunklen Gott gesprochen? Ein Beweis meines Erachtens für diese Aussage, dass Gott uns nicht hinrichten, sondern herrichten will, ist Johannes 3, Vers 17. Ja, Vers 16 sagt ja, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. So, und jetzt kommt der wichtige, also es ist für mich gerade im Moment in meinem Leben gerade der viel wichtigere Teil, Vers 17. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, um sie zu richten, sondern um sie, die Welt, durch ihn zu retten. Das ist die Perspektive des rettenden Gottes. Und das ist die Perspektive des Schabbat. Der Schabbat ist einer, wie ich finde, der zuverlässigsten Beweise, die wir bis heute haben. Alle 7 Tage eine Pause, das hat sie erhalten in unserer menschlichen Gesellschaft und ist immer dort gescheitert, wo Menschen anderes versucht haben. Dieser Schabbat ist einer der zuverlässigsten Beweise dafür, dass das stimmt, dass Gott befreien will und retten. Gott wendet sich dir zu. Er hat für dich Ruhe bereit, also vertrau dich ihm an und finde bei ihm Ruhe. Amen.